Richard Adams, Unten am Fluss, Watership Down. Aus dem Englischen von Egon Strom, gelesen von Oliver Siebeck. Hörbuch Hamburg Verlag, 2018. Erster Teil, die Reise. Die Anschlagtafel. Chor, warum wehklagst du so, wenn nicht bei einem Bild des Schreckens? Cassandra, das Haus dampft nach Tod und tropfendem Blut. Chor, wieso? Es ist nur der Geruch nach dem Altaropfer. Cassandra, der Gestank ist wie Grabeshauch. Aeschylus, Agamemnon. Die gelben Schlüsselblumen waren verblüht. Am Rande des Gehölzes, wo es sich weitete und gegen einen alten Zaun und einen dornigen Graben dahinter abfiel, zeigten sich nur noch ein paar verwelkende blassgelbe Flecken zwischen dem Bingelkraut und den Eichenwurzeln. Der obere Teil des Feldes jenseits des Zaunes war voll von Kaninchenlöchern. An manchen Stellen war das Gras ganz verschwunden und überall lagen Haufen trockenen Mistes, zwischen denen nichts als Jakobskreuzkraut wuchs. 100 Meter entfernt, an der Sohle des Abhanges, floss der Bach, knapp 1 Meter breit, halb erstickt durch Sumpfdotterblumen, Kresse und blauen Besenginster. Der Fahrweg überquerte einen Abzugsgraben aus Backstein und kletterte den gegenüberliegenden Hang zu einem mit 5 Querbalken versehenen Tor in der Dornenhecke empor. Das Tor führte auf den Heckenweg. Der Maisonnenuntergang war wolkig rot und es war immer noch eine halbe Stunde bis zur Abenddämmerung. Der trockene Abhang war mit Kaninchen übersät. Einige knabberten an dem spärlichen Gras nahe ihrem Loch, andere drängten weiter nach unten, um nach Löwenzahn oder vielleicht einer Schlüsselblume zu suchen, die die anderen übersehen hatten. Hier und da saß eines aufrecht auf einem Ameisenhaufen und sah sich um, die Ohren aufgerichtet und die Nase im Wind. Aber eine Amsel, die gelassen im Randgebiet des Gehölzes sang, bewies, dass es nichts Beunruhigendes gab, und in der anderen Richtung, am Bach, war alles gut zu übersehen, leer und ruhig. Im Gehege herrschte Frieden. An der Böschung oben, nahe dem wilden Kirschbaum, wo die Amsel sang, befand sich eine kleine Ansammlung von Löchern, durch Brombeersträucher fast verdeckt. In dem grünen Halblicht am Eingang eines dieser Löcher saßen 2 Kaninchen, Seite an Seite. Schließlich kam das größere von beiden heraus, schlüpfte im Schutz des Dornengestrüpps an der Böschung entlang und weiter in den Graben und hinauf in das Feld. Ein paar Augenblicke später folgte das andere. Das erste Kaninchen verharrte auf einem sonnigen Fleck und kratzte sein Ohr mit schnellen Bewegungen seines Hinterbeins. Obgleich es ein Jährling und immer noch unter seinem vollen Gewicht war, hatte es nicht den gequälten Ausdruck der meisten Outskirters, das heißt der großen Masse der gewöhnlichen Kaninchen im ersten Jahr, denen es entweder an adliger Herkunft oder an ungewöhnlicher Größe und Kraft mangelt und die deshalb von den Älteren schikaniert werden und so gut zu leben versuchen, wie sie eben können, oft im Freien, am Rande ihres Geheges. Es machte vielmehr den Eindruck, als ob es auch für sich selbst sorgen könnte. Es war etwas Schlaues, Heiteres an ihm, als es sich aufsetzte, um sich blickte und beide Vorderpfoten über die Nase rieb. Sobald es sich vergewissert hatte, dass alles in Ordnung war, legte es seine Ohren zurück und machte sich über das Gras her. Seinem Gefährten war es weniger behaglich. Er war klein, mit großen, starrenden Augen und einer Art, den Kopf zu heben und zu drehen, die nicht so sehr Vorsicht erkennen ließ, als endlose, nervöse Spannung. Seine Nase bewegte sich dauernd, und als eine Hummel summend zu einer Distelblüte hinter ihm flog, sprang er auf und fuhr mit einem Ruck herum, der 2 Kaninchen in der Nähe nach Löchern hasten ließ, ehe das nächste, ein Bock mit schwarz getupften Ohren, ihn erkannte und zu seinem Futter zurückkehrte. »Ah, es ist nur Fiver«, sagte das schwarzgetupfte Kaninchen. »Springt wieder nach Brummern. Los, Buckthorn, was sagtest du gerade?«
»Fiver?« fragte das andere Kaninchen.
»Warum wird er so genannt?«
5 im Wurf, weißt du. Er war der Letzte und der Kleinste. Man muss sich wundern, dass ihm bis jetzt nichts passiert ist. Ich sage immer, ein Mensch könnte ihn nicht sehen und ein Fuchs würde ihn nicht wollen. Trotzdem gebe ich zu, dass er imstande zu sein scheint, Gefahren aus dem Weg zu